glaubst du denn?
Was 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 glaubst du denn?
Finden wir Antworten in den Heiligen Schriften auf Fragen von heute?
Was glaubst du denn? Wir sind's wieder und suchen Antworten in Heiligen Schriften auf Fragen von heute. Und wir, das sind
Jutta Lehnert, Theologin.
Und Katrin Wolf, Künstlerin und Journalistin. Jutta, wir haben das letzte Mal über Veränderungen gesprochen und wie wir damit umgehen. Und es sind ja Zeiten, in denen sich unglaublich viel verändert. In ganz vielen verschiedenen Schichten und Bereichen und Lebensfragen. Und natürlich sind viele im Moment damit auch überfordert, weil es einfach, ja, also ganz ehrlich, ich persönlich manchmal, ich traue mich schon gar nicht mehr Nachrichten zu hören, weil ich manche Dinge auch einfach gar nicht mehr verarbeitet bekomme. Und diese Überforderung ist ja etwas, womit Menschen wahrscheinlich schon immer einfach auch zu tun hatten, wenn Veränderungen sehr massiv wurden, oder?
Ja, natürlich. Überforderung oder Überforderungsgefühle gab es immer schon. Was das aber von damals unterscheidet heute, ist natürlich das gewaltige Tempo. Also es ist ein irre Tempo in der technischen Entwicklung. Man kommt ja kaum noch mit. Ich muss selbst zugeben, dass ich alles, was mit Digitalisierung zu tun hat, dass das viel zu schnell geht. Man kommt nicht mehr hinterher. Die politischen Nachrichten überfordern einen natürlich auch. Bei der Digitalisierung hat man natürlich auch das Gefühl, dass das kein Instrument der Demokratie mehr ist, sondern dass es schon längst enteignet ist durch Technokraten, die natürlich das mit ihrer politischen Macht und ihren politischen Interessen verbinden. Und das, ich sag's mal ganz offen, das macht natürlich Angst, das ist keine Frage. Also wenn es demokratischer organisiert wäre, würde wahrscheinlich, und man sich nicht so genötigt fühlen würde und ausgenutzt fühlen würde und Angst hätte, noch weiter ausgenutzt zu werden mit der Herausgabe der eigenen Daten, dann wäre es wahrscheinlich auch leichter und die Überforderungsgefühle wären nicht so groß oder auch die Abwehrmechanismen wären nicht so groß. Aber Überforderung gibt's auch im Kleinen. Ich kann ja, im Lukas-Evangelium wird zum Beispiel eine Geschichte erzählt, die ist typisch für Jesus, würde ich jetzt mal sagen. Weil er natürlich weiß, er hat mit Leuten zu tun, die ein sehr enges Weltbild haben, die also sagen, ja, wenn du schon der Messias bist, dann bist du aber als Messias nur für uns gekommen, nicht nur für die Juden, nur für uns hier jetzt. Dieses religiöse, engstirnige, das gibt es immer. Gibt es in anderen Religionen auch und deshalb erzählt wahrscheinlich Lukas das auch, weil es in seiner Gruppe vermutlich solche Leute gab. Und da erzählt er, dass ein römischer Hauptmann zu Jesus schicken ist. Also
warte, kleiner genau. Einschub, warum war da überhaupt ein Römer in der Nähe von Jesus? Sag nochmal politisch, wie die Lage war.
Ja, also damals war Palästina von den Römern besetzt und das war natürlich die Besatzungsmacht war nicht gern gesehen, die haben Steuern eingetrieben, die konnten Leute zur Zwangsarbeit verpflichten. Also das war ein römischer Hauptmann, das war natürlich sogar im Rang ein Militärkopf, sag ich jetzt. Aha,
also ein gefühlter Feind eigentlich.
Besonders unbeliebt und dann kommt noch hinzu, man betrat das Haus eines Römers nicht.
Also, weil?
Und man aß auch nicht mit ihnen, das... Die Juden haben mit Nichtjuden nicht zusammen an den Tisch gesessen und haben auch das Haus nicht betreten, sondern blieben draußen vor der Tür stehen, weil man betrat das Haus eines Nichtjuden nicht. Das war damals üblich. Ja, sieht heute ja mittlerweile komplett anders aus, aber damals, zu der damaligen Zeit, war das. Also dieser römische Hauptmann schickt Leute zu Jesus und bittet ihn zu kommen. Weil, und das ist jetzt auch auffallend, sein Sklave erkrankt ist. Normalerweise, das ist ungewöhnlich, dass ein römischer Hauptmann überhaupt weiß, dass einer seiner
Sklaven sich dann auch noch drum kümmert.
Und dann sich auch noch persönlich. Und dann auch noch jemanden bemüht, von dem die Rede geht. Der ist, ist vielleicht ein Retter, der Messias. Also jedenfalls ein ungewöhnlicher römischer Hauptmann ist das. Und Jesus geht los und auf dem Wege kommt er ihm selber entgegen. Der Hauptmann läuft Jesus entgegen und sagt, ich bin ein Mann des Militärs, ich habe Untergebene, ich kann Soldaten befehligen, ich habe aber auch Mächte über mir. Also es ist eine kleine Rede von ihm im Lukas-Evangelium wiedergegeben. Bemühe dich nicht, ich weiß gar nicht, ob ich dich überhaupt gebührend in meinem Haus empfangen kann. Also so sagt er zu Jesus. Und Jesus sagt, sei getrost, dein Glaube hat dir geholfen, dein Sklave ist schon geheilt. Also, und,
wow.
Ja, also das ist natürlich ein Signal an die Leute in der Lukas-Gruppe, um zu sagen, also Jesus wendet sich auch Menschen zu, die nach unserem engen Blickwinkel die Zuwendung Gottes nicht verdient haben. Also die in unseren Augen vielleicht sogar als feindlich gelten. Auch hier sieht Gott die Not und hilft und greift ein. Und das ist ein schönes Bild und schöne Gottesvorstellung, die Jesus da vertritt.
Lass mich mal versuchen, das zu übersetzen in heute, ja, damit ich es gegriffen bekomme. Also weil, könnte ich es zum Beispiel mir so sagen, also wenn ich überfordert bin, weil es vielleicht in meiner Stadt viele Menschen gibt, die was anderes glauben, die anders gekleidet sind, die was anderes essen und sich einfach also kulturell ganz anders bewegen und mir das Angst macht und ich mich denen annähere, versuche, die kennenzulernen, würdest du denken, dass dann Angst, Überforderung vielleicht schon abnehmen könnte? Wäre das vielleicht die Antwort, die ich in diesem Text finden kann?
Ja, wenn man Menschen näher kommt und ihre Sorgen und ihren Charakter kennenlernt, ihre Sorgen, ihre Nöte ernst nimmt, dann wandelt sich das. Es gibt ja den Satz, der Mensch ist des Menschen Wolf, aber er wird immer nur verkürzt wiedergegeben. Der Satz heißt eigentlich, der Mensch ist des Menschen Wolf, solange er den anderen nicht kennt.
Oh,
das ist was.
Wo hast du diesen Satz gefunden?
Also Thomas Hobbes hat ihn falsch benutzt. Ich glaube, er ist von einem Kirchenvater im Original. Solange er den anderen nicht kennt, muss man dazu sagen. Dann wird aus dem Wolf was anderes. Mhm. Das ist sehr wichtig.
Die Erfahrung macht jeder von uns, dass man irgendwie erst so denkt, irgendwie, was ist denn das für eine dumme Schnecke? Und dann lernt man jemanden kennen und dann merkt man, die ist eigentlich ganz nett oder so. Ne? Das ist... gibt es denn aber auch Menschen zum Beispiel, an denen wir uns aufrichten können, also wo man, wenn man sich selber gerade wirklich überfordert fühlt, wo man vielleicht auch Vorbilder sieht, wo jemand selbst in einer ganz schwierigen Situation den Mut behalten hat und seine Angst vielleicht dann einfach auch kleingerungen hat?
Ja, wir haben ja gerade das Erinnerungsjahr an Dietrich Bonhoeffer. Der war ein ganz junger evangelischer Theologe, schon ziemlich bekannt für die damalige Zeit.
Ich glaube, auch durch ein Lied ist er sehr bekannt, oder?
Ja, von guten Mächten wunderbar geborgen, hat er kurz vor seiner Hinrichtung geschrieben. Also er ist von den Nazis verhaftet worden, weil klar war, dass er sich zu dem Widerstand um das Hitler-Attentat dazugesellt hat. Aber er hatte vorher auch sehr viel Widerstand gezeigt, weil er aus der Hitler-nahen Kirche ausgeschieden waren, hat eine neue, die bekennende Kirche gegründet, ein Predigerseminar gegen den Willen der Nazis und auch im Geheimen geführt. Also er war ein sehr mutiger Mann.
Oh, warte mal, da darf ich gerade mal anschließen. Ist das nicht auch ein bisschen wieder die Antwort? Wir haben das letzte Mal darüber gesprochen, dass Veränderung besser in einer Gemeinschaft stattfindet. Ist es bei Überforderung nicht und Angst eben auch so, dass wenn ich in die Gruppe gehe und eben über diese Dinge spreche, so wie du jetzt von Bonhoeffer sagst, dass er dann in einer Gruppe etwas Neues versucht zu kreieren und eben ich vielleicht auch, wenn ich eine Angst habe und merke, ich bin nicht allein mit dieser Angst, sie auch schon besser überwinden kann?
Ja, natürlich, das ist wichtig. Wir haben ja viel zu wenig konkrete Gruppentreffen. Also im Mont-Repos, im Museum Mont-Repos nennen sie das.
Das ist bei Neuwied.
Bei Neuwied, ja, da geht es um die Vorgeschichte und die nennen das moderne Lagerfeuer. Also es gibt zu wenig moderne Lagerfeuer, wo Menschen sich also treffen, wie früher in der Steinzeit ums Feuer herum, sich ermutigende Geschichten erzählen und schon mal planen, was sie vorhaben und so. Also das fehlt heute. Wir sitzen zu sehr vereinzelt vor unseren Telefonen und Computern. Es muss mehr solche Gruppen geben.
Es gibt jetzt ja, solche Bestrebungen, zum Beispiel, dass Studenten sich treffen, gemeinsam spazieren gehen und sich dabei unterhalten. Walk and Talk und so. Solche Formate kann man vielleicht in allen Städten einfach mal irgendwie initiieren, dass wirklich die menschliche Begegnung wieder stattfindet. Denn ich finde, wir sollten vielleicht nochmal eben auf diese Geschichte auch kommen, wenn Angst sich breit macht. Das macht ja was mit Menschen. Also sie lähmt.
Angst kann lähmen, Angst kann in die Flucht schlagen und Angst kann auch dazu anhalten, einfach gar nichts zu tun.
Oder aggressiv zu werden.
Und Aggression kann Angst auch auslösen.
Ja.
Es ist aber auf jeden Fall besser, sich mit Menschen auszutauschen. Das mindert die Angst und lässt auch gemeinsam Lösungen finden. Ja, also das wird im Moment, glaube ich, spüren das die Menschen, dass sie einfach konkrete Begegnung brauchen. Also nicht über den Bildschirm, sondern wirklich mit dem Gespür ausgestattet füreinander.
Ja, und ich habe dich jetzt eben ein bisschen mit Bonhoeffer unterbrochen, Entschuldigung. Sag nochmal, also er hat dann mit anderen zusammen eine neue Kirche gegründet?
Ja, also neue Kirche, aber innerhalb der evangelischen Kirche eine andere Ausrichtung, ein Predigerseminar, wo er also über die Theologie miteinander gesprochen hat, wo junge Leute ausgebildet wurden. Das war dann insgeheim. Und dann hat man ihn aber verhaftet. Und das Hitler-Regime hat ihn erst ermorden lassen am 9. April 1945. Da war schon klar, dass alles verloren war. Aber man hat ihn trotzdem dann hingerichtet, praktisch ganz zynisch noch kurz vor Kriegsende. Er ist sehr mutig in den Tod gegangen. Er stammte ja eigentlich gar nicht aus einer frommen Familie. Das ist interessant. Er war gar nicht von der protestantischen Frömmigkeit geprägt, sondern hatte selbst zu dieser Jesus-Begegnung, Jesus-Überzeugung gefunden. Das ist vielleicht auch sehr bezeichnend für ihn.
Ja. Und könntest du noch mal den Kern, weil ich hatte ja eben nach dem Vorbild gefragt und du hast ihn dann benannt und sagst auch, er ist sehr mutig in den Tod gegangen. Das ist etwas, ich kann mir das nicht vorstellen. Was kann ich da vielleicht von ihm lernen?
Er ist, Dietrich Bonhoeffer hat ein ganz starkes Gebetsleben gehabt. Es gibt sehr gute Tagebucheinträge, ganz intensive Überlegungen. Es gibt sehr tiefgehende Gebete von ihm. Er hat sich verbunden gewusst mit Menschen. Also er hat konkrete Freundschaften gepflegt und die haben ihn, glaube ich, auch ermutigt. Vielleicht ist das auch ein Vorbild, sich zusammenzutun, mit Menschen im Austausch zu bleiben und sich gegenseitig zu stärken. Ich glaube, das ist so ein Punkt. Es kann nicht jeder Bonhoeffer sein.
Also nein, aber wir können ein bisschen von ihm lernen.
Wir können von ihm lernen und das Wichtigste ist, denke ich, intensiv im Gespräch mit sich selbst und mit anderen zu sein und eine Tiefe in sich auszuprägen. Ich glaube, das ist von ihm wirklich zu lernen. Und dann band man auch Überforderungsgefühle, also die beruhigen sich dann. So ähnlich wie bei dem Hauptmann, der in der Geschichte ja vorkommt. Der Lukas schildert den ja, dass er einen Sklaven wertschätzt. Also da merkt man schon, da ist ein kleiner menschlicher Zug, der ganz ungewöhnlich ist an diesem Menschen. Und dem folgt er, dieses in sich beschriebene Gute. Selbst an einem Feind hat Lukas dieses Gute beschreiben können. Und das ist eigentlich schön. Also ein Mensch ist nie ganz durch und durch schlecht. Das gibt es nicht.
Also insofern ist es vielleicht eben wirklich auch, und damit bin ich im Grunde genommen wieder bei dem, was wir mal übers Beten gesprochen haben, sich Zeit nehmen, um in sich selber etwas Gutes auszuprägen und auf jeden Fall in Freundschaft, in Gemeinschaft zu sein und zu bleiben, um da Trost zu finden. Wir haben heute viele Antworten gefunden. Ich danke dir ganz, ganz herzlich. Es ist spannend. Und das bedeutet natürlich, dass wir auf jeden Fall was bleiben. Na klar, neugierig.
Weiteres rund um den Glauben findet ihr beim Logo Buchversand.